Heute möchte ich ganz eigenartig mit meiner Predigt beginnen. Und bitte, meine lieben Zuhörer, doch einmal einen Moment innehalten und darüber nachdenken, wo wir uns eigentlich befinden. Wir befinden uns in einem Haus, das Gott ganz gewiss schon vor Grundlegung der Welt erwählt hat, damit hier bestimmte Segensströme fließen sollten und dass an manch einem Menschen sogar ein Wunder geschehen sollte. Dass dies wirklich so war, kann ich in mehrfacher Weise selber bezeugen durch viele seelsorgerliche Dienste in diesem Haus. Warum sage ich aber das alles? Weil das Thema, über das ich heute Nachmittag sprechen möchte, mit dem Namen dieses Hauses etwas zu tun hat. Und zwar die Rettungsarche in der Endzeit. Aber wenn auch Fehler geschehen und man sie einzieht und zugibt, ist Gott treu und gerecht, dass er zu seinen Verheißungen steht. Und bitte denken wir einmal nach, welche Zustände es innerhalb der ganzen Menschheit gibt, wie groß die Nöte sind, welche Schäden angerichtet werden. Nicht nur Sachwerte werden zerstört, Leben wird zerstört. Wenn ich an kleine, hilflose Kinder denke, denen die Mutter weggenommen wird, oder an Männer denke, vor deren Augen ihre Frauen vergewaltigt werden, weggeschleppt werden, gezwungen werden, in die Prostitution zu gehen, weil andere so fanatisch und so voller Hass sind, dann denke ich, wie nötig hat doch die Welt eine Rettungsarche. Und ich will es gleich herausgreifen und erwähnen, es ist die Gemeinde Jesu Christi, nicht diese religiöse Gruppe, nicht jene religiöse Gruppe, die Gesamtgemeinde, wahre Gemeinde Jesu Christi soll eine Rettungsarche sein. Das ist mein Thema. Jetzt lese ich nur einige Verse aus Matthäus Kapitel 24 und zwar von Vers 37. Ich bitte, dass wir das in dem schon gesagten Sinne betrachten und auch innerlich bewegen. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohns. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird auch sein beim Kommen des Menschensohns. Dann werden zwei auf dem Felde sein, der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben werden. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle, die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Jetzt möchte ich, um die Bedeutsamkeit dieser Sache herauszustellen, aus meinem Leben so einen kleinen Reisebericht kurz wiedergeben. In fast allen Gebieten der Bundesrepublik Deutschland hatte ich schon Versammlungsdienste, Missionsvorträge, weil Gott in seiner Weisheit das so gelenkt und geführt hat, dass das eine Lebensaufgabe für mich geworden ist. Nicht nur ein Beruf, sondern es war eine himmlische Berufung zu dieser Sache. Sehr oft, monatlich, regelmäßig kam ich auch in das Land Bayern, Freistaat Bayern, um es genauer auszudrücken. Und weil ich da in der Nähe der Königsschlösser Versammlung hatte, regelmäßig, habe ich mir gesagt, Gott allein weiß, wenn jetzt Beziehungen zu seinen Kindern entstehen durch meine Dienste und wir nicht nur jetzt in der Gemeinde Jesu, in der vorübergehenden Arche beieinander sein dürfen, sondern mal immer bei Jesus sein werden, dann ist es mir schon wichtig, dass ich die Leute, die da von dem Gebiet einmal das in das gleiche Ziel gelangen, wenn ich dort ankomme, sie schon kenne. Das ist mir so wichtig. Denn Beziehungen, das wissen wir, die Gott hier auf Erden knüpft, die nicht geschäftlicher Art sind, wo es nicht um Profit geht, nicht um vergängliche Ideen geht, sondern um die große Sache Gottes, die Beziehungen, die bleiben, denn die Liebe, die Gott produziert unter uns, die hört niemals auf. Die findet dort drüben ihren Fortgang. So schaue ich mir meine Zuhörer auch einmal ein bisschen genauer an und erlaube mir schon vor der Verkündigung mit ihnen ein klein wenig Kontakt aufzunehmen, weil wir uns ja wieder begegnen wollen am Endziel. Und die Arche, die Rettungsarche unseres Gottes, soll mit dazu beitragen, dass wir zu diesem wunderbaren Ziel gelangen. Aber jetzt zum angedeuteten Erlebnis. Selbstverständlich habe ich mir die Prachtbauten der Königsschlösser im Freistaat Bayern auch mit angeschaut. Und weil ich Jahrzehnte dahin kam, sogar alle. Und da bin ich von einem der Königsschlösser zu einem der schönsten in der Welt gereist und hatte eine kleine Straße genommen, keine große Verbindungsstraße, also nicht den breiten Weg. Ich hatte einen schmalen Weg genommen. Und diese Straße, die hieß Tarzelwurmstraße, inzwischen aber jetzt schon ausgebaut. Aber damals war das schon ein Risiko, mit dem Fahrzeug da durchzufahren. Ich bin dann in Bayerisch Zell dann da hochgefahren zu dem kleinen Pass da oben. Und wo ich da oben war, war so ein kleiner Parkplatz. Und habe ich gedacht, jetzt gibt's eine schöne Aussicht. Und ich hatte Geschwister dabei mit zwei Autos. Zu zehnt waren wir. Und da haben wir auf der Passhöhe da hinunter geschaut und gesehen, wie dieser schmale Weg durch den Wald in vielen Kurven und Kehren da hinunter geht. Und an einer Stelle hat die Straße aufgehört. Das war der sogenannte Tarzelwurmtunnel, wo die Straße noch ganz schmal war. Und habe ich gesagt, so, jetzt fahren wir los, heute Abend haben wir Dienst. Und dann bin ich als Erster vorausgefahren und ein anderer Bruder hinter mir her. Und das war so schön zum Fahren. Ach, war das eine Wonne. Weiter Bogen in 0, nichts ohne viel Gas zu treten, gab's 80, 90, 115 mehr hat mein VW damals nicht hergegeben, aber damals war das ja schon sehr schnell. Und da fuhren wir da unter und das war herrlich zu fahren, wie wenn sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten. hat, da kann man beinahe einen Lebensrausch bekommen. Da kann man ja Lust bekommen, und so war das auch. Aber Lob und Dank zum Glück habe ich dann gesehen, dass da unten bei einer Kehre ein Schild, ein Zeichen war. Und zwar mit einem toten Kopf und zwei überkreuzte Knochen darunter. Heute hat man die Zeichen ja nicht mehr so. Und da stand sehr gefährliche Kurven. Wir haben, was die Menschheitsentwicklung und Weiterlauf der Menschheit betrifft, liebe Geschwister, sehr gefährliche Kurven und Situationen, so dass man nicht mehr weiß, was am nächsten Tag in der Welt und in der Menschheit, die mit Essen zu tun hat, mit Trinken zu tun hat, mit Heiraten und sich verheiraten lassen, ist ja gar nicht so schlecht. Wenn es nicht ums Geld geht, liebe Geschwister, wenn die eheliche Beziehung die Nummer eins bleibt, wenn es nicht eine geschäftliche Entwicklung ist und nur wegen dem Fiskus und wegen der Splitting-Tabelle da zusammengeht, um irdische Vorteile zu haben, sehr gefährliche Kurven. Ich habe da auf die Bremse getreten und das war sehr gut. Denn gleich, wo es in den Wald reinging und ich in der anderen Seite der Kurve sah, ich die Polizei mit Blinkleuchte stehen. Und da war ein Motorrad, das war an einen Baum geknallt. Und da lagen zwei Leichen daneben. Die sind zu schnell gefahren und haben das Zeichen nicht beachtet. Was deutlich gesagt werden sollte, da wo wirkliche gläubige Menschen sind, die Zeichen beachten. Ich war so erschüttert und dankbar, dass ich das Zeichen nicht übersehen habe. Man hat gerade eine Leiche weggetragen vom Motorrad und neben das Kraftfahrzeug der Polizei gelegt und eine Decke darüber gelegt, das Zeichen nicht beachtet. Wenn ein Zeichen nicht beachtet wird im Verkehrsbereich, kann es sehr tragische Folgen haben. Wenn aber die Zeichen nicht beachtet werden, die der Himmel in die Völkerwelt setzt, liebe Geschwister, das kann noch viel, viel tragischer enden. Ich merke das auch daran, wie der Herr Jesus den Pharisäern, denen es mehr um Titel und Kittel ging, mehr um Geld ging, wie er ihnen gesagt hat, ihr Heuchler, harte Anrede, dürfte ich mir so etwas erlauben zu Leuten, die fromm sind, aber nicht wiedergeboren sind? Ich wag's nicht. Aber der Jesus hatte genug Vollmacht, um so etwas sich zu erlauben. Ihr Heuchler, die Gestalt des Himmels, die Farbkonstellation des Himmels könnt ihr beurteilen. Warum beurteilt ihr nicht die Zeichen dieser Zeit? Ich bete dafür, dass ich nicht schön rede. Ich bete auch dafür, dass ich niemand zu Gefallen rede. Ich bete auch darum, dass ich niemand diffamiere und jemand gar die Hoffnung raube aus so einer Versammlung. Aber das ist schon ernst, liebe Geschwister. Die lange, lange Ewigkeit. Ich bin sehr dankbar, dass es Stätten gibt wie diese, wo man das offen und ehrlich und in der Liebe sagen kann. Aber wie war es, wenn es jetzt so sein soll, wie es zur Zeit Noahs war? Weil mich das tief berührt hat, weil der Herr Jesus so einen leichten, verständlichen Vergleich gezogen hat, liebe Geschwister, habe ich mich doch hineingedacht, wie das war zur Zeit Noahs. Ich habe immer flüchtig darüber weggelesen. Wir werden ja so in Beschlag genommen mit nichtigen, vergänglichen Informationen, die uns so wichtig und lebensnotwendig gemacht werden und doch vergänglich sind, uns nur belasten, uns füllen, unsere Gedanken, Angst verursachen, Gier wecken, Kaufrausch verursachen, essen, trinken, verzeiht mir. Das ist ein bisschen unhöflich von mir, aber ich will mich deutlich ausdrücken. Essen und trinken, ja, aber wenn es fressen und saufen wird, liebe Geschwister, und wenn die Vergnügungssucht überhand nimmt, wenn dann noch hinzugefügt wird, bei diesen Tätigkeiten achteten sie es nicht. Ja, was haben sie denn nicht geachtet? Dass Gott ein ganz außergewöhnliches Zeichen dieser Generation gegeben hat. Das muss ich jetzt deutlicher erklären. Das große Zeichen, das Gott der Generation des Noahs gegeben hat. Das war ein merkwürdiger Auftrag. So ein Projekt hat es vorher nie gegeben. Da hat Gott zu dem Noah gesprochen. Wann entstehen Zeichen Gottes? Wann tut der Himmel etwas? Wenn Menschen da sind, zu denen Gott reden kann. Kann Gott heute Nachmittag zu dir und zu mir reden? Das will er und will uns noch nicht einmal verdammen. Er will uns helfen. Er will uns die einzige Rettungsmöglichkeit zeigen, die es jetzt in unserer Zeit, wo die Posaunengerichte beginnen zu verwirklichen, will er uns das klar vor Augen zeichnen. Ein so großes Wunder, das kann ich nicht beschreiben, dass Gott zu dem Noah geredet hat. Überlegt einmal, was das für Zeiten waren. Da war auf der einen Seite, was die Nachkommen Seths betraf, die Segenslinie. Da war der siebente, der hieß Henoch, und der zehnte, der hieß Noah. Denkt ihr, das sei alles so zufällig? Nein, ich kann einen ganz klar umrissenen, deutlichen Plan Gottes kann ich darin sehen. Und in der kainitischen Linie, in der Linie des Mörders, der Lügner und Mörder von Anfang an, da war der sechste, der Lamech. Und das war ein Gewaltmensch. Den dürfte man nicht irgendwie kränken oder verletzen. Wenn man ihm einen kleinen Hieb versetzt hat, hat er gleich totgeschlagen. Der hat die Gewalt eingeführt. Einen Lamech hat der Lügner und Mörder benutzt, Gewalttätigkeit, Rücksichtslosigkeit. Das Leben, das Gott gegeben hat, wurde nicht mehr respektiert und berücksichtigt. Und mit einer Frau hat er auch nicht genug gehabt. Emanzen gab es damals nicht, sonst hätte er höchstwahrscheinlich vorsichtiger gehandelt. Der hat sich zwei Frauen genommen. Viel Weiberei. Und der zehnte in der Segenslinie, das war der Noah. Und da steht etwas über ihm, das sollten wir nicht übersehen, liebe Geschwister. um die große Liebe, Rettungsliebe unseres Gottes zu sehen, besonders geoffenbart am Kreuz von Golgatha durch Jesus Christus. Dieser Noah aber hat Gnade gefunden in der Gewaltentwicklung. In der sexuellen Perversitätszeit hat er Gnade gefunden. Da war der okkultistische Einbruch, war da, der gefallenen Söhne. Wie ist die Welt heute verseucht? In den genannten Gebieten gibt es Menschen in unserer Zeit, die Gnade finden. Und warum hat der Noah Gnade gefunden? Weil er sie gesucht hat. Essen und Trinken ist nötig. Heiraten hat auch Gott angeordnet. Aber die Gnade Jesu Christi hat eine Bedeutung für Zeit und Ewigkeit. Ohne die Gnade Jesu Christi ewig verloren. Der hat Gnade gefunden, hatte auch reife, erwachsene Kinder gehabt. Der hat sich gesagt, was viele von uns heute denken, wie soll das weitergehen bei der zunehmenden Ungerechtigkeit? Wie soll das weitergehen, wenn gemordet wird um kleiner Vorteile willen? Wie wird das mit meiner Familie weitergehen? Herr, die Entwicklung ist nicht gut. Ich fühle mich in diesem Trend gar nicht wohl. Wie geht's dir? Fühlst du dich bei den Nachrichten, die wir täglich zu hören bekommen? Hast du da Wohlgefühl? Hast du Zukunftsperspektiven? Ich ja, wegen der Rettungsarche und weil Gott Menschen hat, die sich der Gnade öffnen. Und weil er Gnade gefunden hat, hat Gott zu ihm geredet. Zu wem redet Gott in unserer Zeit, wo gegessen, getrunken und geheiratet wird und Geschäfte gemacht werden? Zu wem redet Gott, die Gnade Jesu Christi angenommen haben? Als Missionar und Evangelist brennt mir das auf dem Herzen. Lasset euch doch versöhnen mit Gott. Die Gnade ist wichtiger als viel Geld, als jede Aktie, als jeder Besitz, als jeder Vorteil, als jede Einflussnahme, die man haben kann hier auf dieser Erde. Und was hat Gott zu ihm gesagt? Du hör einmal, Noah, ich rede zu dir, weil deine Sünden vergeben sind. Ich habe dir Gnade zugebilligt. Schau, was ich vorhabe, das ist mir so schwer. Noah, das kann kein Mensch richtig verstehen. Vielleicht ein Vater, eine Mutter, wenn sie ein Kind verliert, hat eine kleine Ahnung davon, was es für mich bedeutet. Die Menschen, in die ich mein Bild hineingehaucht habe durch meinen Geist, zu vertilgen. Wenn ich weiter zuschaue, wenn ich das weiter dulde, bin ich mitschuldig. Dann bin ich kein Gott der Gerechtigkeit mehr. Es ist vor mich gekommen. Das Ende aller Dinge. Was steht vor Gottes Angesicht in unserer Zeit? Wie blind ist die Menschheit? Wie geht mir das zu Herzen? Sie aßen, sie tranken, sie freiten und achteten es nicht. Ja, was gibt's denn alles zu beachten? 25 Jahre ist es her, dass eine Schandmauer gefallen ist. Da kannst kaum der Rundfunk aufdrehen. Du hörst immer wieder die Mauer. Und wie wird da gejubelt, wie wenn es gestern gewesen wäre. Die Mauer ist gefallen Lob und Dank, eine neue Ära hat begonnen und die Gnadenzeit geht zu Ende, in der wir leben. Was kann man noch beachten? Da ist ein Württemberger, der war ein halbes Jahr im Weltraum, ist in Kasachstan gelandet und glücklich zurückgekommen. Alles hat gut geklappt. Der ganze Erdboden freut sich darüber. Und was muss ein Missionar, ein Evangelist sein? Sie achteten es nicht. Wie weh muss das Gott getan haben. Noah, du glaubst nicht, wie weh es mir tut, die Menschen zu vernichten. Aber sie wollen sich nicht mehr korrigieren lassen. Ich kann mit ihnen nichts mehr anfangen. Ja, sollen denn alle umkommen? Nein, Noah. Damit es Gerettete geben könnte, sollst du, weil du Gnade gefunden hast bei mir und weil ich zu dir reden kann, sollst du mir deine ganze Kraft, deine ganze Zeit, dein ganzes Geld zur Verfügung stellen. Baue mir einen Kasten. Ja, wie groß soll er sein? Herr, das ist ja ein riesiger Kasten. Aber Noah, ich möchte doch, dass mein Bild nicht gänzlich zerstört werde. Ich wünsche doch so sehr, dass von dem, was ich geschaffen habe, wo die Söhne Gottes und die Engel gejauchzt haben, als diese Erde aus meiner Schöpferhand hervorgekommen ist. Ich möchte doch nicht, dass jetzt nichts mehr da sei. Vielleicht kannst du bewegen, dass da einige hereingehen. Und ihr glaubt nicht, wie tief mir das zu Herzen geht, weil ich darüber bete und das Wort Gottes sehr, sehr ernst nehme. Lieber will ich alle Neuigkeiten, lieber will ich das ganze Angebot eines Internets zurückdrängen, als das, was mein Gott vorhat. Und er hat's getan. Und die Leute haben's gesehen, was ein Mann da tut und macht. Und die neutestamentliche Arche wird nicht gebaut, sie ist schon fast fertig. Das Gemeindezeitalter geht ihrem Ende entgegen, liebe Geschwister. Noch ist die Türe zur neutestamentlichen Endzeit, Arche offen. Und was hat Gott diesen Leuten, die das gesehen und doch nicht gesehen haben? Sie haben Augen, die das sehen und doch nicht sehen. Was muss da Gott noch tun? Da geschah etwas, ich kann es gar nicht richtig erklären, liebe Geschwister. Da hat man beobachtet, dass ein merkwürdiger Zug durch die Tierwelt geht. Die Tiere spürten und merkten, es kommt eine Katastrophe, eine schwerwiegende Katastrophe auf uns zu. Und da war ein Zug da, das war der Himmel, eigenartigerweise. Tiere ohne Diplom, ohne scharf funktionierenden Vernunft, ohne Intellekt, eine Gabe, die Gott den Menschen gegeben hat, dem Schöpfer gleich, die fühlten sich gezogen. Wie soll ich das nennen? Der Zug der Liebe Gottes in die Rettungsarche. Warum? Gott will ja gar nicht den Tod des Sünders, sondern dass er lebe. Die einzige Überlebungschance, das sage ich als Missionar, ist die Rettungsarche Jesu Christi, die Gemeinde des Herrn. Er hatte ein göttliches Wort empfangen, der Noah. und hat alles hergegeben, was er konnte. Ohne irgendwelche Bedenken hat er hergegeben. Und dann sieht er die Tiere, wie die kommen. Kann ich von diesem Zug heute Nachmittag etwas spüren? Oder sind wir nur eine kleine Ansammlung von Menschen? Lauft hier nur ein frommes Programm ab? Oder ist dieser geheimnisvolle Zug des Himmels da? Die Arche Tür, die stand offen. Lob und Dank. Und die Menschen, die Gott so gerne gerettet hätte, um deretwillen vielleicht die Sintflut, der Tod zurückgehalten hätte werden können, die achteten es nicht. Wenn man um diese Entwicklung weiß, liebe Geschwister, und wird von der Liebe Jesu gedrungen, nimmt sich vielleicht noch Zeit zum Gebet, und nimmt einen Menschen ins Auge, ins Visier und versucht ihm über den Ernst der Situation zu sprechen, aber auch über die Liebe, helfende, rettende Liebe Jesu zu reden, dann kannst du Schlimmes erleben. Ja, Herr Wegner, Sie leben ja im vorigen Jahrhundert. Nein, sage ich, schlimmer, ich komme sogar vom vorigen Jahrtausend. Von da komme ich her. Aber was nützen menschliche Zeitabläufe? Was nützt das alles? Man kommt bei den Menschen nicht mehr an. Ein anderer hat gesagt, Herr Wegner, Angst machen gilt nicht. Jemand anders hat wieder gesagt, Herr Wegner, das wird doch schon hunderte Jahre so gepredigt. Und es bleibt doch alles beim Alten. Sie beachten die Zeichen nicht, die Gott in ganz klarer Weise in die Völkerwelt hineinlegt. Jetzt noch einmal etwas. Das habe ich ernst geredet. Ich will es ein bisschen ganz auflockern. Jetzt haben wir gesehen, was außerhalb der Arche vor sich geht, essen und trinken und wohlleben. Und dann sieht man da, na, dieser Noah, der macht ja etwas, der will sich einen Namen machen da. Was steckt der Geld und Zeit und Kraft rein? Ja, was soll denn das Ganze? Was hat das Ganze für einen Zweck? Will der sich ein Denkmal setzen? Man kann sich Gedanken darüber machen. Aber die acht Personen, die gingen in die Arche hinein. Und die Tiere gingen auch in die Arche hinein. Und Geschwister, jetzt habe ich behauptet einige Mal, dass die neutestamentliche Arche die Gemeinde Jesu ist. Und dass Menschen der Gnade von Gott angeleitet die Gemeinde Jesu zu bauen und fertigzustellen haben. Und jetzt bitte ich, dass wir doch in biblischer Weise noch einen Blick in die Arche hineinwerfen möchten. Da waren je 7 zahme Tiere, also kultivierte, lenkbare Tiere, und je ein Pärchen von wildlebenden Tiere. Ja, kriegt man da die gut zusammen? Was gibt das für eine Atmosphäre, wenn man zahme Tiere, wilde Tiere hineinbringt? Und da sollen auch noch Menschen da drin sein. Gibt es da nicht muffige Luft? Gibt es da nicht Probleme? Gibt es da nicht Spannungsfelder? Da wird es ja eng werden. Kann man es Menschen zumuten, in so einem engen Platz auszukommen miteinander? Kann man es solchen gegensätzlichen Christen zumuten, in einer Gemeinde beieinander zu sein? Gott kann's. Ich beobachte das sehr, sehr kritisch. und habe auch Gemeindeerfahrung und musste selber etwas Mächtiges lernen, um harmonische Atmosphäre in der Arche zu schaffen. Liebe Geschwister, sind Voraussetzungen nötig. Und ich bin so froh, da braucht man nicht verhandeln. Wir zwei, wir brauchen es. Wo sind wir uns einig? Wo sind wir Differenzen? Da erfüllt sich, wo Brüder in Eintracht, wo Brüder nach dem einen trachten, da gibt es keinen Zank, keine Differenzen. Und es gibt auch eine gute Gesamtatmosphäre. Da werden sogar Menschen, die egoistisch wild manchmal sind, die sagen sich, hoppla, das ist ja, bei denen ist es ja ganz, ganz anders. Und dann merken die, oh, wie ist es bei mir? Ich kann auch nicht so bleiben. Ich muss mich der Arche-Atmosphäre anpassen. Ich war in einer Gemeinde. Ich hatte sogar eine funktionelle Verantwortungsaufgabe. Und da war halt dann doch Streit hingekommen. Leider gibt es das bei Christen auch. Und da gab es Lehrdifferenzen. Und jeder hat auf seiner Meinung dann beharrt. Und dann sind nicht nur krumme Gedanken da gewesen, es sind auch lieblose Worte gefallen. Gibt's bei den frommen Leuten. Und nochmals leider war ich die Ursache, dass es da so Auseinandersetzungen gegeben hat. Das wollte ich nicht. Gefreut habe ich mich natürlich, wenn Menschen meiner Meinung waren. Und die anderen habe ich auch lieb gehabt, die andere Meinung hat, aber nicht ganz so sehr lieb. Und wenn man solche Spannungen in einer Gemeinde, wenn man die abbauen möchte, dann macht man eine traurige Feststellung. Es wird immer schlimmer. Je mehr man an dem Knoten darum bastelt, umso schwieriger wird er. Und dann hat man gesagt, das ist ja schlimm, wir kommen nicht mehr aus miteinander. Wir brauchen einen neutralen Schlichter, wie bei der Gewerkschaft und bei der Bahn. Wir brauchen einen Schlichter, einen neutralen Schlichter. Haben wir einen neutralen Schlichter dann bestellt. Und in 8 Tagen sollten wir, ich der Angeklagte und die anderen sollten da erscheinen vor dem neutralen Schlichter. Und da ist etwas über mich gekommen. Und darüber bin ich so dankbar. Wie soll ich das nennen? Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi. Ich bin ins Gebet gegangen, Herr Jesus. Ich habe ja nichts Böses gewollt und nichts Böses gemacht, aber durch unbedachte Äußerungen habe ich Spannungen produziert. Ich habe Schaden in deiner Arche angerichtet. Ich habe Atmosphäre vergiftet. Vergib mir, lieber treuer Herr. Bin in tiefer Buße und Treue zu ihm gegangen. Und dann hat er mir vergeben. Da bekannte ich dem Herrn meine Sünde. Und da vergab er mir. Und wenn man Gnade hat, Vergebung der Sünde hat, kommt man viel besser mit den anderen raus. Man kann sie besser tragen und ertragen. Wenn ich aber voller Aggressivität bin und der verletzte Stolz an mir frisst, dann ist es schwer. Dann habe ich gesagt, ja, jetzt kommen wir zusammen. Am besten, ich gebe meine Fehler vor allen zu. Ist nicht schön, ich verliere von meinem Image etwas. Sein frommes Ansehen, das ist manchmal so wichtig. Da waren wir beieinander. Und dann hat der Bruder gesagt, jetzt bringt einmal eure Gegensätze vor. Und da waren 5 andere Brüder, die haben losgelegt, 2 Stunden und glaube ich noch länger. Alle meine Fehler haben sie genannt. Und bei mir hat's gekocht, aber da war Jesus da. Weißt du, was der gesagt hat? Du, ich hab dir vergeben, vergib denen jetzt auch. Hör nicht auf das, was sie sagen. Hab sie lieb, segne sie. Du, das ist aber schwer. den Teufel in sich überwinden, den Riesenwut zu überwinden in sich selber. Die Wildheit, die kann nicht bleiben, wenn man in der Arche sein möchte. Und dann höre ich, wie der Bruder sagt, so, jetzt Schluss, jetzt weiß ich, um was es geht. Jetzt wollen wir auch den Bruder Wegner zu reden, zu Wort kommen lassen. Und ich hatte Gnade, sonst hätte ich das nicht können. Dann sage ich, liebe Geschwister, ihr wisst ja gar nicht alle meine Fehler, ich lege noch einige drauf. Dann habe ich das, was die nicht gewusst haben, auch noch gesagt. Jetzt sage ich, es macht mit mir, was ihr wollt. Der Heiland hat mir vergeben, was ihr macht, ist eure Sache. Dann hat der Bruder, der zu schlichten hat, er gesagt, jetzt bete ich noch und dann ist Schluss, fertig, macht ihr, was ihr wollt. Es hat dann gedauert ein bisschen, weißt du, wenn so geriebene Stellen, die werden wund. Aber wenn die Reibereien aufhören, dann kommt auch der Heilungsprozess. Die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Ich spreche oder ich habe gesprochen, wie war es außerhalb der Arche? Und jetzt erkläre ich, wie es in der Arche sein soll. Muss ich jetzt in Deckung gehen oder darf ich das jetzt wagen, ganz scharf noch zu schießen? Welche Rolle spielst du in deiner Gemeinde? Trägst du die Schwachheiten der anderen oder müssen die anderen dich tragen? Trägst du deine Frau? Trägst du deinen Mann? Trägst du deine Kinder? In der Arche die Atmosphäre der Gnade. Und die Gemeinde Jesu ist eine Vorschulung, eine Ausbildungsstätte für die ewige Heimat da droben. Ich hoffe, dass ich nicht allzu lange werde, aber etwas muss ich noch loswerden. Es ist eine Entscheidung nötig, wenn ich die Arche erkannt habe, dass ich bereit bin, alles zurückzulassen und in die Arche hineingehe, und zwar durch die Türe. Wer anderswo einsteigt, ist ein Dieb und ist ein Mörder. Und dann habe ich zu lernen, wenn ich in der Arche bin, mich der Atmosphäre, der Himmelsatmosphäre anzuschließen. Das sind Prozesse, da müssen wir durch. Mit frommem Getue ist es nicht gemacht. Mit etwas sozialem Engagement ist auch nicht gedacht. Etwas Brot für die Welt, etwas karitative Tätigkeit ist ja gut. Ich rede ja gar nicht dagegen. Aber wir müssen auskommen miteinander. Und das ist die Lektion. Das geht nur nach der Methode Jesu. Und wenn mir jemand wirklich nachfolgen will, dem wird der Himmel voller Geige hängen, der wird lauter Lorbeerblätter bekommen. Nein, wenn jemand will nachfolgen, der verleugne sich selber, wie der Ter Stegen gesagt hat, ich will anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. So gesehen wünsche ich allen meinen Lieben einen guten Untergang. In der Liebe Jesu Christi. Kostbar und wertvoll ist das alles. Um da hineinzugehen, ist eine Entscheidung zu treffen. Und in der Gemeinde Jesu, das sind Schulen und Lektionen, die wir zu lernen haben. Ein ganz bekannter Fall, mit dem will ich schließen. Jeder weiß, von der Titanic, die an einen Eisbär gestoßen ist, und als unsinkbar gegolten hat. Ich hatte die Gnade, 3 Überlebende persönlich noch zu sprechen. Jetzt leben sie nicht mehr. Das war für die, das erlebt haben, schon eine eindrucksvolle Sache. Mit viel Stolz, mit Lorbeeren, ausgefahren, als unsinkbar gelten. Und dann kam der Stoß. Und die Kapelle, die gespielt hatte zur Unterhaltung dieser Gäste, hat dann plötzlich umgestellt. und hat gespielt, näher, mein Gott, zu dir. Ob das so geht, in Lust und Freude leben? Und dann steht man vor den Toren der Ewigkeit, ob man dann so gerettet ist. Es ist eine Entscheidung nötig. Da soll es vorgekommen sein, so habe ich mal gelesen, dass die Boote übervoll waren, die Rettungsboote, und kein Platz mehr da war. Und jeder hat versucht, in die Rettungsboote zu kommen, weg vom untergehenden Schiff, weg von unserem untergehenden Zeitalter ins Rettungsboot hinein. Und da hat ein Mann noch seine Wertpapiere gehabt und eilt zurück, um sie zu holen. Und da war nur noch ein Rettungsboot war übrig geblieben und das war schon besetzt. Und da sieht er, halt, ich will auch mit. Und da sagt der Bootsführer, nein, wir sind überladen, nein, geht nicht mehr, tut mir sehr, sehr leid. Und dann hat er seine Aktien hochgehalten, 1 Million für den, der seinen Platz an mich abtritt. Na, was denkt ihr, liebe Zuhörer, wie viel waren da, die ihren Platz abtreten wollten? Keiner war mehr da. 1 Million, die nützt im Himmel gar nichts. Die Türe steht noch offen. Gott hat dich so lieb. Und ich betone extra, wenn ich auch ernst geredet habe, Gott hat dich so lieb, egal was in deinem Leben war. Wenn die Sünde blutrot gewesen ist, komm, die Posaunengerichte, die ganze politische, wirtschaftliche, auch technische Entwicklung, denken wir an die Weltraumdrohnen und was es da alles gibt, moderne Aufrüstung, was es auch gibt, die Welt geht dem Ende entgegen. Komm, nütze so eine Gnadestunde. Der Heiland hat dich lieb. Amen. Amen. Jetzt möchte ich auch noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus, du bist der Initiator dieser ganzen Rettungssache. Seit dem ganzen Gnadenzeitalter, seit du das Evangelium, das Heilsjahr, das Gnadenjahr ausgerufen hast in Nazareth. Seither läuft die Rettungsaktion Gottes bis in diesen Augenblick, wo wir hier in diesem Hause beieinander sein dürfen. Wir wissen aber auch, dass die Gnadenzeit zu Ende geht. Deshalb ist die Sache so ernst. Und es geht um die Letzten, die hereingeholt werden sollen. Religiöse Aktivitäten gibt's viel auf dem ganzen Erdenrund. Aber die Herde, um die es geht, ist die kleine Herde. Und lieber treuer Herr, ich bin so von Herzen dankbar, dass in dieser Nachmittagsstunde die Türe zur Rettungsarche offen steht, dass deine Augen auf uns sehen und du weißt, ob jemand noch außerhalb dieser Rettungsarche ist. Es wäre so schön. Und die Engel würden sich mitfreuen, wenn jeder von uns doch in der Arche wäre. Lass dein Wort wirksam sein. Zeig uns die Bedeutung dieser ganzen Sache in dieser schwierigen, ungerechten Zeit, in der wir leben. Hilf auch mir, lieber treuer Herr, dass ich in einfacher Weise dein Wort und diese ganze Situation verständlich machen kann. Amen. Amen.
Wie der letzte Tag versinkt, schon ist der Abend nah, als helles Licht im Dunkeln blinkt, das Kreuz von Golgatha, das Kreuz von Golgatha. Es eilt die Zeit, die Stunde fliegt, niemand hält sie auf, auf deine Jahre fliegt dahin, wie schnell der Bogen lauft. Doch wenn der letzte Tag versinkt, schon ist der Abend nah, als helles Licht im Dunkeln blinkt, das Kreuz von Golgatha. Das Kreuz von Golgatha. Wie trüb die Welt mit falscher Pracht, doch den verlorenen Sohn. Sie hat ihn arm und krank gemacht, und dann ist ihr Lohn. Komm, wie der letzte Tag versinkt, schon ist der Abend nah, als helles Licht im Dunkeln blinkt, das Kreuz von Golgatha, das Kreuz von Golgatha. Der Heiland wartet mit Geduld, der dich unendlich liebt. Er ist der alle deine Schuld durch seinen Tod verdient. Komm, geh der letzte Tag versinkt, schon ist der Abend nah, als helles Licht im Dunkeln blinkt, das Kreuz von Golgatha, das Kreuz von Golgatha. Dein Sündenleid kennt Jesus schon, er gab dafür sein Blut. O glaub an ihn, den Gottes Sohn, es wird alles gut. Komm, ehe der letzte Tag versinkt, die Rettung ist dir nah, der ganzen Welt Erlösung bringt, das Kreuz von Golgatha, das Kreuz von Golgatha. Komm, ehe der letzte Tag versinkt, schon ist der Abend nah, als helles Licht im Dunkeln blinkt, das Kreuz von Golgatha, das Kreuz von Golgatha.